Jesus offenbart seine Herrlichkeit und das tut er unter anderem für die damaligen Leute, für seine Zeitgenossen bei der Hochzeit zu Kana. Und ich möchte mit uns zusammen den Bibeltext lesen, der gleich an der Wand erscheint. Ich fange schon mal an zu lesen und gleich erscheint die Schrift an der Wand. Und am dritten Tag ist Johannes 2 ab Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Sein erstes Wunder und direkt gibt's genug zu trinken für alle. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber was könnte es schon Herrlicheres geben als ein gutes Glas Wein? Ja? Das war eins zu schnell. Kannst du noch mal eins hier? Herrlich, oder? Stellt euch das mal vor, ihr habt einen gemütlichen Abend. Vielleicht habt ihr einen Kamin zu Hause, das Feuer knistert bei so einem trüben Wetter. Käse und Wein. Ah, herrlich, oder? 600 Liter himmlische Spätlese. Also wenn das mal nicht eine Offenbarung ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Macht er automatisch weiter hier? Dann habe ich das falsch eingestellt in meiner PowerPoint. Aber das ist ganz gut, dass es jetzt schwarz ist. Wir wollen jetzt mal unsere Gedanken nicht zu sehr hier an Käse und Wein hängen. Herrlich, oder? Gut, wenn wir jetzt die Geschichte lesen, dann stolpern wir drüber. Jesus muss sich erst von seiner Mutter überreden lassen, was zu tun. Aber er war ja schließlich schon 30 und wohnte immer noch zu Hause. Vielleicht ist es jetzt wirklich mal an der Zeit, aus dem Quark zu kommen, auf eigenen Füßen zu stehen, endlich mal das zu tun, wofür er wirklich gekommen ist auf die Welt. Vielleicht, wenn ihr Teenager-Kinder zu Hause habt, vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ihr klopft an der Badezimmertür oder ihr wollt den Sohn zum Essen holen. Es ist noch nicht meine Zeit, die Stunde ist noch nicht gekommen, Mama. Heißt so viel wie, lass mich in Ruhe. Ich bin alt genug, um selbst zu entscheiden, ob ich lieber pünktlich oder lieber perfekt gestylt bin. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Ist das wirklich dein Ernst, Johannes? Willst du uns das wirklich verkaufen? Willst du uns wirklich erzählen, dass diese Mutter-Sohn-Klitsche hier, die Kaminromantik mit Käse und Wein, dass das die absolute Offenbarung der Herrlichkeit Jesu ist? Also echt, Johannes, da hätte ich mehr erwartet. Ich habe mal vom Johannes-Evangelium gehört, dass es so tief ist, dass ein Elefant drin baden kann und trotzdem so leicht und so flach ist, dass eine Maus drin laufen kann. Irgendwie macht die Präsentation hier nicht, was ich möchte. Okay, also wir gucken mal. Wenn hier irgendwelche Bilder erscheinen, die in keinem Zusammenhang zu meiner Predigt stehen, dann kann das entweder daran liegen, dass ich komische Bilder ausgesucht habe oder dass die Präsentation komische Dinge tut. Wir wollen heute mal Elefanten sein und wollen versuchen, mal wirklich in diese Geschichte der Hochzeit zu Kana einzutauchen und drin zu baden. Und wir versuchen zu verstehen, wieso Johannes diese komische Geschichte benutzt, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, um die Herrlichkeit Jesu zu verdeutlichen. Lasst uns mal sehen, was wir hier wirklich lesen, bevor wir vielleicht schon zu schnell urteilen, was wir vielleicht verstehen. Und dann, wenn wir uns angeschaut haben, was wirklich da steht, dann überlegen wir, was könnte das denn jetzt eigentlich bedeuten? Wir lesen also, dass Maria und Jesus und die Jünger bei der Hochzeit waren. Aber wenn wir aufmerksam lesen und aufpassen, dann merken wir, die Art und Weise, wie das beschrieben wird, unterscheidet sich. Da steht, Maria war da und Jesus war auch eingeladen. Maria scheint also nicht eingeladen gewesen zu sein, sondern sie war einfach da. Wenn ich an unsere Hochzeit denke, dann haben wir viele Leute eingeladen. Und dann gab es einfach noch ganz viele Helfer und Freunde, die mit angepackt haben. Und die waren einfach da. Die mussten wir gar nicht extra einladen, sondern wir haben gefragt, kannst du uns helfen? Und die haben gesagt, natürlich kann ich euch helfen. Maria hat offensichtlich die ganze Hochzeit mitorganisiert. Die war einfach mit von der Partie. Die hat mit angepackt. Manche Ausleger vermuten sogar, dass die Hochzeitsleute verwandt waren mit Maria. Dass es vielleicht die Cousine war oder die Nichte oder was auch immer. Möglicherweise war es Verwandtschaft von Maria. Das erklärt auch, warum die Diener ohne nachzufragen und ohne wieder Wimper zu zuckern einfach das tun, was Maria sagt. Die hatte da offensichtlich was zu sagen. Die hatte irgendwas da in der Hand. Deswegen war es Maria offensichtlich auch aufgefallen, dass die Vorräte zu Ende gingen. Sie fühlte sich verantwortlich dafür, dass das Weinproblem gelöst war. Möglicherweise hat der Bräutigam gar nichts davon mitbekommen, dass der Wein sich dem Ende zugeht. Davon lesen wir gar nichts. Bei unserer Hochzeit wurden wir gnädigerweise von allen Hiobsbotschaften verschont. Ich weiß bis heute nicht, ob irgendwas schiefgegangen ist. Keine Ahnung. Zum Glück nicht. Ich wollte es auch gar nicht wissen. An meiner Hochzeit hatte ich wahrlich anderes im Kopf. Maria merkt aber, da fehlt was und ich muss mich drum kümmern. Und in ihrer Not kommt sie zu Jesus. Sie kommt zu Jesus und sagt, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Der Wein ist leer. Ach, jetzt fängt sie wieder von vorne an. Gut. Es gibt nur die drei. Wir probieren es nochmal. Eigentlich kommt jetzt ein Bild, das uns sehr plastisch vor Augen führt, der Wein ist leer. Kannst du die PowerPoint außerhalb vom Songbeamer starten? Wir probieren es mal. Die Präsentation ist leer, was sollen wir tun? Wir brauchen ein Wunder. Man sagt ja immer, man soll sich nicht auf PowerPoint verlassen bei seinen Ansprachen. Ja? Also wir warten jetzt einfach mal ab, was da an der Wand passiert. Und ich mache einfach weiter. Ja? Wir tun jetzt einfach so, als wäre alles in Ordnung. Maria kommt zu Jesus und sagt, was sollen wir tun? Der Wein ist leer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Verzweifelt, ja? Und hier kommt jetzt eine ganz interessante Reaktion von Jesus und wir stolpern da so richtig drüber. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Puff. Das hat gesessen, ja? Bam. Lass mich in Ruhe. Ich bin alt genug, um selber zu entscheiden. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. So wie der Teenie-Junge, der lieber seine Zeit am PC verzockt, anstatt sich für das Praktikum zu bewerben, das seine Eltern so wichtig für ihn finden. Da lachen manche, die wissen, wovon ich rede. Warum ist Jesus hier so unhöflich zu seiner Mutter? So kennen wir ihn doch gar nicht. Das sind wir doch gar nicht gewohnt von Jesus. Was hat Jesus hier geritten? Wenn wir in den griechischen Text schauen, dann können wir sehen, dass diese Aussage vielleicht in feinen Nuancen anders gemeint war, als das, was wir so hören, was für uns so mitklingt. Soll ich mal probieren? Wir gucken mal, was jetzt passiert. Da ist der Wein. Ah, da ist der Wein leer. Gut. Okay, wir machen jetzt einen Schnelldurchgang. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Im Griechischen, wenn wir den Text oder die Wörter anschauen, dann heißt es eigentlich, so wörtlich heißt es eher, was ist mir und dir gemeinsam, sagt Jesus zu seiner Mutter. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen anders. Und dann sagen die Ausleger, diese Redewendung war eigentlich in der damaligen Zeit geläufig und bedeutet so viel wie, was geht's dich an, was ich tue? Was geht's dich an, was ich tue? Und das kann man so oder so sagen. Man konnte das entweder mit Ausrufezeichen machen oder mit Fragezeichen. Entweder man macht das ganz scharf und zurückweisend, was geht dich denn an, was ich mache? Oder man hat damals, das ist wirklich eine Redewendung gewesen, die gesagt hat, was geht's dich an, was ich tue? Und das bedeutet so viel wie, mach dir keine Sorgen. Mach dir doch keine Gedanken. Ich habe die Dinge in der Hand. Mach dir keine Sorgen. Kümmer du dich um deins und ich kümmere mich um meins. Ich glaube, Jesus sagt in diesem Moment zu Maria, lass mich mal machen. Mach dir keine Sorgen. Und dann sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann legt er los. Maria muss gedacht haben, ach Jesus, hast es ja schon immer geschafft. Du warst schon immer so ein bisschen unkonventionell. Wirklich, ja, ist das so ein Bruch? Wir sehen das oft so als Bruch, ja. Jesus, erst flapst er seine Mutter an, dann sagt er, es ist doch noch nicht mehr eine Zeit, und dann macht er es doch. Ich glaube, Jesus sagt zu Maria, es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit, um wirklich mich in absoluter Herrlichkeit, in Ewigkeit zu verherrlichen. Dafür ist die Stunde noch nicht gekommen. Aber wir können ja schon mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Maria wusste ja, dass Jesus der Messias ist. Aber wann er das Volk erlöst und wie er das Volk erlöst, woher sollte sie es wissen? Wir haben natürlich das Neue Testament. Wir kannten die Geschichte. Maria kannte die Geschichte ja nicht. Jesus sagt, jetzt ist es noch nicht so weit. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber ich kann ja schon mal ein Zeichen setzen. Immer wenn wir lesen, dass Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen oder jetzt ist meine Stunde gekommen, jetzt ist meine Zeit gekommen, dann redet Jesus von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und Jesus sagt ja einfach, das ist jetzt noch nicht dran. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber wir können ja schon mal gucken, was passieren wird. Jesus sagt, als Messias und als Erlöser werde ich mich noch nicht verherrlichen. Das passiert jetzt noch nicht. Ich zitiere, wenn Jesus hier Maria auf die Stunde seiner Auferstehung hinweist, dann deshalb, weil das Weinwunder zu Kana nur ein Werbespot für den Himmel ist. Dass bei einer Hochzeit aus leeren Flaschen Qualitätswein fließt, ist nicht die Hauptsache, sondern dass im Himmel der Wein fließen wird für alle, die sich an Jesus halten. Jesus wirkt hier kein Wunder, sondern ein Zeichen. Das ist ein großer Unterschied. Hier steht im Griechischen das Wort Zeichen, nicht das Wort Wunder. Zeichen ist Semeia im Griechischen. Was unterscheidet ein Zeichen von einem Wunder? Ein Wunder ist etwas Wunderbares, etwas Erstaunliches, etwas Bewundernswertes, was der Name ja schon sagt. Etwas, das sich wirklich lohnt zu beachten. Über ein Wunder müssen wir wirklich mal nachdenken. Ein Zeichen ist aber eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ein Zeichen, ja? Kein Mensch guckt das Zeichen an. Jeder guckt dahin, wo es hinzeigt. Was Jesus hier tut bei der Hochzeit zu Kana und sagen, toll, Jesus hat ein tolles Wunder getan. Aber das ist überhaupt nicht das Wichtige. Das ist überhaupt nicht das, was Jesus hier will. Jesus will überhaupt nicht, dass wir das Zeichen der Verwandlung von Wasser zu Wein sehen und sagen, toll, Jesus kann Wasser zu Wein machen. Das war nämlich in der damaligen Kultur gar nicht so außergewöhnlich. Von dem griechischen Gott Dionysos wurde gesagt, dass er das genauso kann. Da hat man dann zu einer bestimmten Zeit im Jahr einfach einen Topf voll Wasser in den Tempel von Dionysos gestellt und die Legende sagt, dass man es, wenn man es wieder rausgeholt hat, Wein draus wurde. Toll. Auch Jesus kann ja das gleiche wie Dionysos. Super. Nein. Das ist überhaupt nicht das Wichtige. Das war gar nicht das, woraus es ankam, sondern Jesus hat ein Zeichen gesetzt und hat in die Richtung gezeigt für das, was wirklich toll ist. Lass uns also mal überlegen, was haben die Leute damals gesehen, als sie diese Zeichen gesehen haben. Wir sehen oft die Geschichte und denken, ach ja, hier gibt's was Schönes zu sehen. Aber die Leute damals haben noch viel mehr gesehen. Die Leute damals haben wirklich das gesehen, worin das Zeichen gezeigt hat. Was haben die Leute damals also gesehen, was sie veranlasst hat, anzunehmen, dass sich hier jemand gerade verherrlicht? Das Zeichen, das Jesus setzt, ist, oder das, worauf Jesus zeigt, Waschtröge sind out, Wein ist in. Die Zeit des Hochzeitsfestes ist gekommen. Jesus zeigt auf die kommende Herrlichkeit. Er nimmt etwas, was die Leute damals kannten, und er sagt, guck mal, so verhält es sich mit deinem Leben, und das wird passieren. Als erstes nimmt er die Waschbottiche, die dort am Eingang standen. Das kannten die Leute damals gut. Das war eigentlich üblich, dass an jeder Haustür Waschbottiche standen. Ob die nur so aussahen oder anders, ich weiß es nicht. Aber die Menschen, die in ein Haus gingen, wussten, ich muss mich erstmal waschen. Hat jeder gemacht. Wer schmutzige Hände oder schmutzige Füße hatte, war unrein. War nicht würdig, durfte eigentlich nicht essen, durfte nicht im Haus sein. Das war eigentlich nicht gang und gäbe. Jeder kannte Waschtröge. Die waren sehr, sehr gängig in der damaligen Kultur. Wir kennen auch alle Waschbecken, aber ich glaube, die haben nicht so einen hohen Stellenwert. Sollten sie vielleicht mal wieder bekommen. Jesus sagt, da stehen jetzt also 6 solche Waschtröge. 6 Waschtröge. Wir wissen, dass die Zahl der Vollkommenheit 7 ist. 6 ist die Zahl der Unvollkommenheit. Da stehen also 6 Waschtröge und mit diesen 6 Trögen voller Waschwasser wird im doppelten Sinne klar gemacht, Jesus sagt, also das ist nun wirklich mal sowas von unvollkommen. Das, was wir hier benutzen, diese äußerliche, oberflächliche Reinigung, das bringt uns gar nicht weiter. Aber das, was kommt, das wird richtig vollkommen sein. Das wird richtig gut. Das, was wir hier bisher haben, das ist nur ein oberflächliches Kratzen, ein bruchstückhafter Versuch, rein zu sein, gerecht zu sein, rein zu werden. Das, was jetzt kommt, ist was ganz Neues, ist was ganz anderes, eine ganz andere Qualität, ganz andere Kategorie. Jetzt werden sozusagen im Bild gesprochen, die schmutzigen Kleider nicht mehr nur in die Waschmaschine geschmissen und wieder oberflächlich sauber gemacht, sondern jetzt gibt's eine ganz neue Montur. Jetzt geht's zum Herrenausstatter, ab Hochzeitsanzug kaufen. Jetzt geht's ins Brautmodenstudio, ab geht's Hochzeitskleid kaufen. Nicht eine alte Klamotte aufbereiten, nicht nur die Flecken runterwaschen. Jetzt gibt's eine neue Ausstattung. Jetzt gibt's was ganz Neues. Das Waschwasser ist out. Es kommt was ganz Neues. Der Vorkoster probiert diesen Wein und sagt, wieso kommt denn das Beste jetzt erst? Das ist doch nicht normal. Kennt ihr den Film, Das Beste kommt zum Schluss? Herrlicher Film. So kommt mir das hier vor. Am Ende nochmal so richtig Gas geben. Am Ende nochmal so richtig losleben. Alles, was ich bisher verpasst habe, ins Ende reinpacken. Das ist genau gegenteilig zu dem, wie wir Menschen normalerweise leben und wie wir normalerweise denken. In unserem Leben schleichen sich ja diese Gedanken ein, dass alles immer schlimmer wird. Ja? Wir werden alt. Ich hatte ja neulich auch Geburtstag. Da fällt einem das dann immer ein. Hups, ich bin ja älter geworden. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, unser Körper baut ab. Da kommen Krankheiten dazu. Es geht nicht mehr so wie vorher. Die Mark wird immer weniger wert. Und sowieso war früher alles besser. Wie die Zukunft wird, wissen wir sowieso nicht. Über Alter und Rente wollen wir sowieso gar nicht nachdenken, wenn wir jährlich diesen Bescheid vom Finanzamt bekommen, am besten gleich abheften, nicht so lange drauf gucken. Und sowieso, was ist, wenn wir irgendwann mal pflegebedürftig werden? Das sind doch so unsere Gedanken, wie wir über unser Leben nachdenken, wenn wir über das Ende nachdenken. Und Jesus sagt, das Beste kommt zum Schluss. Das, was wir hier erleben, das ist nur dünne Plörre im Vergleich zu dem Hochzeitsfest im Himmel. Leben in der Ewigkeit bei Jesus. Kein Leid, keine Glatze, keine mickrige Rente, Überfluss, Erfüllung aller seelischen Bedürfnisse, Der Speisemeister sagt, das ist doch nicht normal, so zu denken. Jesus sagt, vielleicht ist es nicht normal, aber es ist meine Herrlichkeit. Es ist meine Herrlichkeit, die für dich zählen kann. Wenn die Leute damals dieses Wunder miterleben, dieses Zeichen miterleben, dann denken sie automatisch auch an den Weinstock, wo normalerweise Wein herkommt. Jesus bezieht sich oft auf das Bild von dem Weinstock und er ist der Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Was macht ein Weinstock? Ein Weinstock macht aus Wasser Wein. Klar, in der Erde ist Wasser, der Weinstock produziert Weintrauben und aus denen wird Wein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber ich kann auch ohne Weinstock aus Wasser Wein machen. Ich bin das Bindeglied zwischen Wasser und Wein. Ich bin der, der aus dem Unwürdigen, aus dem Wertlosen im Prinzip, aus dem Oberflächlichen die Herrlichkeit machen kann. Manchmal fragen wir uns, wieso in der Bibel eine Geschichte gelandet ist, die uns ja offensichtlich zum maßlosen Alkoholkonsum geradezu herausfordert. Naja, erstens, keiner ist gezwungen zu trinken, nur weil es da steht. Und zweitens hat man sich damals sowieso nicht betrunken. Ja, das galt als Schande. Also, wenn wir heute über Alkoholkonsum nachdenken, also Komasaufen oder so, das gab's überhaupt nicht. Das verbinden wir schnell damit. Denken, ah, so viel Wein, muss ja alle total unterm Tisch gelegen haben. Da lag keiner unterm Tisch. Wenn man 7 Tage lang feiert, so war das normalerweise bei einer Hochzeit, und den Wein zu 2 Dritteln mit Wasser mischt, so war das nämlich auch damals, und eine Hochzeitsgesellschaft ist, da kann man schon ganz schön Wein gebrauchen und da ist aber nicht so schnell jemand besoffen. Und trotzdem macht Jesus hier mehr Wein, als die Leute wirklich gebraucht hätten. Das bedeutet, Jesus macht hier gar nicht nur ein bisschen Herrlichkeit. Jesus sagt nicht, ah ja, komm, hier kommt noch so ein bisschen besserer Wein dazu. Genießt ihn. Haltet ihn in Ehren. Sparsam. Nee, bei Jesus gibt's alles. Bei Jesus ist Überfluss. Jesus macht deutlich, meine Lösung ist endgültig. Meine Lösung ist genug für alle. Es gibt genug Herrlichkeit und Vergebung und Erlösung für alle. Da ist der Weinstock. Warum benutzt Jesus eine Hochzeit, um sich zu verherrlichen? Ich glaube, er macht das, weil das Bild gut passt. Das Bild der Ehe zwischen Gott und dem Volk Israel wird immer wieder gebraucht im Alten Testament, aber meistens in dem Zusammenhang, dass das Volk Israel untreu wurde, wie eine Ehefrau, die untreu wurde. Und Jesus sagt, indem er auf einer Hochzeit darauf hinweist, ach übrigens, da kommt noch was. In dem Moment sagt Jesus zu den Leuten, Gott wird sich wieder mit euch versöhnen. Gott wird wieder Hochzeit mit euch feiern. Jesus sagt, es gibt wieder eine Eheschließung mit Gott. Er hat euch nicht vergessen. Wenn wir uns die Zeitgeschichte anschauen, dann wissen wir, dass bevor Johannes der Täufer aufgetreten ist, bevor Jesus angefangen hat, öffentlich zu wirken, eine ganz lange Zeit des Schweigens Gottes war. Das Volk Israel war in einer Warteposition und sie fragten sich, wann werden wir denn endlich wieder was von Gott hören? Wann werden wir Gott denn endlich wieder erleben? Wann wird denn endlich das passieren, was uns im Alten Testament verheißen ist? Es hieß damals noch nicht Altes Testament, weil es war noch das Aktuelle Testament. Ja? Das war das, was die Leute kannten. Sie warteten. Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, es wird wieder eine Hochzeit kommen. In der damaligen Kultur galten die Brautleute auf einer Hochzeit so viel wie König und Königin. Das war eine riesige Ehre, die diesem Paar zuteil wurde. Das war die Woche im Leben eines jungen Paares, wo sie auf Händen getragen wurden, wo das ganze Dorf auf den Beinen war, abends dann mit Fackeln durchs ganze Dorf gezogen und sie begleitet. Kann mal jemand ein Glas Wasser bringen? Und das war eine richtige, echte Ehre. So eine Ehre wurde ihnen wahrscheinlich vorher und nachher nicht mehr zuteil. Undenkbar, wenn der Wein leer gewesen wäre. Eine echte Schande. Das wäre für dieses Brautpaar das Ende der Ehre gewesen. Das wäre für dieses Brautpaar eine gesellschaftliche Katastrophe gewesen. Jesus benutzt dieses Bild, um zu zeigen, ich stelle deine Ehre wieder her. Ich hebe dich wieder zurück in die Stellung, die du verloren hast. Ihr erinnert euch, ja, Adam und Eva? Wir haben die Stellung, die wir vor Gott hatten, verloren. Wir waren Gott gleich. Wir waren Ebenbild Gottes. Wir waren in der Herrlichkeit. Wir waren in der Gemeinschaft mit Gott. Und dann haben wir das verloren, sind gestorben, haben diese Stellung verloren. Und durch Jesus können wir uns wieder König und Königin nennen. Jesus bewahrt uns vor der Schande, vor dem gesellschaftlichen Tod. Deswegen benutzt Jesus eine Hochzeit, um zu zeigen, was abgeht, was die Realität sein wird. Noch mehr kommt dazu. Auf der Hochzeitsfeier war normalerweise niemand von den, ich sag mal, Kirchenleuten. Da waren keine Priester, da waren keine Pharisäer, da waren keine Schriftgelehrten. Die waren vielleicht bei der Trauung dabei, aber bei der Feier, da waren sie normalerweise nicht da, weil da ging es ja irgendwie auch wild zu. Da wurde gefeiert und gelacht und fröhlich gesein. Jesus sagt, ich offenbare meine Herrlichkeit bei den einfachen, normalen Menschen. Du musst gar kein ausgebildeter Theologe sein, um meine Herrlichkeit zu verstehen. Dieses Paar, das da geheiratet hat, das war ein einfaches Pärchen vom Land. Das war ein kleines Dorf in der Provinz. Die waren eigentlich nicht besonders wichtig. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie so ein einfacher Mensch vom Land. Irgendwie nicht so besonders wichtig. Freu dich. Jesus kommt zu dir. Jesus kommt sogar lieber zu dir, als zu denen, die sich für was Besonderes halten. Wenn du dich fühlst wie ein gefallener König, dann freu dich, weil Jesus wird dir die Krone wieder aufsetzen, wird dir die Krone wieder gerade richten. Wenn du dich fühlst, als hätte Gott dich verlassen, als würdest du Gott nicht mehr hören, so wie das Volk Israel die 600 Jahre vorher, dann freu dich, weil Jesus sagt, ich will mich in Ewigkeit mit dir verbinden. Wir werden sein wie Mann und Frau, wie Braut und Bräutigam. In Ewigkeit werden wir Gemeinschaft haben. Du wirst für immer an meiner Seite sein. Das ist das, was die Leute damals gesehen haben, als Jesus dieses Zeichen gemacht hat. Die Leute haben nicht gesehen, da kann jemand aus Wasser Wein machen, sondern die Leute haben verstanden, jetzt ist eine ganz neue Zeit angebrochen. Jetzt ist das, wovon wir immer geträumt haben und wovon wir gehofft haben, dass es bald passiert. Jetzt wird das Wirklichkeit und Realität. Deswegen haben die Menschen verstanden, dass Jesus sich verherrlicht und sich offenbart als der Messias. Ich komme langsam zum Ende und ich möchte, dass wir uns ein paar Fragen stellen, damit diese Geschichte auch für unser Leben persönlich wird. Wir haben damit heute schon angefangen und es war wunderbar, wir hätten gerade so weitermachen können. Ja? Die Frage ist nämlich, wo verherrlicht sich Jesus in unserem Leben? Wo verherrlicht sich Jesus in deinem Leben? Wo hast du Anteil an der Herrlichkeit Jesu in deinem Leben? Wo lebst du auch aus dieser Herrlichkeit, die dir ja offenbart ist? Hast du die Herrlichkeit Jesu wirklich verstanden? Und lässt du das zu in deinem Leben, dass Jesus diese alte Selbstgerechtigkeit, diese unvollkommene, dieses überholte, dieses Waschen in abgestandenem Wasser austauscht gegen die Herrlichkeit in Ewigkeit? Sechs Waschtröge. Hätte ja eigentlich auch einer gereicht, ne? Aber die Leute wollten es ganz genau wissen. Da musste man sich ganz penibel waschen und reinigen. Manchmal kommt mir das heute auch noch so vor, dass wir es ganz genau nehmen und vergessen dabei, dass das, was wir tun, Selbstgerechtigkeit ist. Selbstherrlichkeit ist. Wir denken, wir haben es ganz toll gemacht, weil wir uns ganz toll sauber gewaschen haben. Das klingt manchmal auch ganz christlich. Aber wir vergessen dabei, dass Jesus gesagt hat, Waschtröge sind out, Wein ist in. Leben aus der Auferstehungskraft Gottes ist in. Selbstwaschen ist out. Das ist nicht mehr notwendig. Das braucht es nicht mehr.
wenn
Jesus seine Herrlichkeit offenbart, was macht das mit dir? Macht das was mit dir? Ändert das was an deiner Einstellung? Anders gefragt, reichen dir die Wein- und Käseabende mit Jesus, die zwar vielleicht herrlich sind, aber noch lange keine Offenbarung sind? Reicht es dir, oberflächlich mit Jesus an einem Tisch zu sitzen? Oder willst du erfüllt sein von Jesus? Streckst du dich danach aus, erfüllt zu sein von seiner Herrlichkeit? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich viel zu oft mit Wein und Käse zufrieden gebe. Weil es mir schon herrlich genug vorkommt. Weil es ja schon toll genug ist. Oh, mit Jesus Wein trinken, mit Jesus Käse trinken, das ist doch herrlich. Aber Jesus hat gesagt, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Du kannst noch viel mehr haben. Das ist nicht alles, was ich gebracht habe. Ich will dich verändern. Ich will dich durchdringen. Ich will dich erfüllen. Ich will Teil von deinem Leben sein. Ich will nicht nur mit dir am Tisch sitzen, sondern ich will Teil deines Lebens sein. Die Jünger haben geglaubt, nachdem sie gesehen haben, was Jesus ihnen gezeigt hat. Sie haben die Herrlichkeit verstanden und sie haben angefangen zu glauben. Und das war ganz sicherlich kein akademisches Glauben, kein verkopftes Glauben, was da passiert ist. Sie haben nicht gesagt, ach, jetzt verstehe ich endlich die Schriften und sie haben sich mir aufgeschlossen und ich ziehe mich in mein Kämmerchen zurück und werde da nochmal Bibelstudium betreiben. Die Jünger sind aufgestanden und sind ihnen nachgefolgt und haben gesagt, yo, jetzt habe ich verstanden, das ist wirklich gut. Da geht wirklich was los, da ist Action in der Bude. Da passiert was. Glauben ist was Aktives. Sie wurden Nachfolger. Sie wussten, jetzt geht's los. Jesus sagt, das Beste kommt jetzt und du kannst dabei sein. Das Beste kommt jetzt. Jetzt fängt's an. Alles, was vorher war, ist nur billiger Abklatsch. Und jetzt wird's herrlich. Amen. Wir wollen heute Abend mal feiern. Ich glaube nicht, dass wir heute 600 Liter haben. Brauchen wir auch nicht. Abendmahl bedeutet, das, was Jesus getan hat, als er sich verherrlicht hat, als er gestorben ist, als seine Stunde dann wirklich gekommen ist, als er sich wirklich verherrlicht hat, das, was Jesus getan hat, als er gestorben ist und auferstanden ist, das soll eine Bedeutung in meinem Leben haben. Ja, ich will, dass das ein aktiver Teil in meinem Leben ist, ein Teil mit Bedeutung in meinem Leben, mit einer Lebensrealität. Ich will Jesus in mir haben. Ich will Jesus nachfolgen. Und ich möchte dich einladen, beim Abendmahl vielleicht drüber nachzudenken und vielleicht das eine oder andere ganz bewusst abzugeben, was sozusagen dein eigener Waschtrog ist, was deine eigene Selbstgerechtigkeit ist und die Waschtröge der Selbstgerechtigkeit gegen die Ewigkeit in Herrlichkeit oder die Herrlichkeit in Ewigkeit einzutauschen, abzugeben. Jetzt aber wirklich Amen.